Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Randall Price den zweiten Teil des achten Kapitels mit dem Thema Die Auferstehung, Grundlage unseres Glaubens. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Drittens, die Auferstehung bestätigt die Wiederkunft Christi. Jesus war hier auf Erden und ist nun im Himmel. Aber er kommt wieder hierher zurück. Er hat sein großes Werk in uns noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht, was wir einmal sein werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er sein großes Werk vollenden und uns ihm ähnlich machen. Dann werden wir, genau wie Jesus, einen Auferstehungsleib bekommen. Als der Herr noch bei seinen Jüngern war, wurde er vor ihren Augen verklärt. Das war bereits eine Vorschau auf sein Kommen in Herrlichkeit, wenn er sein Reich aufrichten wird. In Matthäus 17, die Verse 1 und 2 lesen wir: Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Es war auch eine Vorausschau auf die Auferstehung. Denn nachdem die Jünger das gesehen hatten, warnte Jesus sie in Matthäus 17, Vers 9, sagt niemandem die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Warum sagte Jesus das? Weil das Auferstehungsereignis seine Wiederkunft möglich macht. Er wird mit einem Leib auf diese Erde wiederkommen, um zu herrschen als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Deswegen musste er auch mit einem Leib in den Himmel fahren. Doch erst nach der Auferstehung konnte diese Tatsache verkündigt werden.
Schrei erschallt und welch lauter
Die zwei Phasen der Auferstehung. Die erste Phase ist die Auferstehung Jesu Christi als Erstlingsfrucht. Weil er tot war und auferstanden ist, werden wir, sofern unser Glaube auf ihn gegründet ist, nach unserem Tod auferstehen. Den Gläubigen im Zeitalter der Gemeinde ist aber noch eine andere Auferstehung verheißen. Diese wird sich noch zu deren Lebzeiten ereignen, denn es heißt in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16: Der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wer beim Kommen des Herrn für die Gläubigen noch leiblich am Leben ist, wird unmittelbar zu ihm auffahren. Das ist die Entrückung, die große Hoffnung der Gläubigen im jetzigen Zeitalter, die zweite Phase. Die Entrückung ist die Versetzung Gläubiger in den Himmel ohne zu sterben, und zwar in einem Augenblick. Angesichts der Zeichen, die wir in der Welt sehen, glauben wir, dass dieses Ereignis sehr nahe ist. Durch die ganze biblische Geschichte hindurch hat es bereits Auferstehungen gegeben. Henoch, Elia und so weiter. Auch in der Zukunft werden noch die zwei Zeugen auferstehen. Einige sind gestorben und warten darauf, auferweckt zu werden. Andere sind direkt in die Gegenwart des Herrn aufgefahren, wie Henoch und Elia. Das war im Alten Testament ein Bild für die Auferstehung bei der Entrückung. Die Entrückung ist die große Hoffnung der Gläubigen. Sie wird sich im gegenwärtigen Gemeindezeitalter erfüllen, bevor sich der Zorn Gottes über diese Welt ergießt. Es ist die Auferstehung Jesu Christi, die sich als Verheißung für die Zukunft erfüllen wird. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 lesen wir: So besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das Alte Testament sagte das erste Kommen Jesu voraus. Und das hat sich Punkt für Punkt erfüllt. An dem Tag, als Jesus am Kreuz hing, erfüllten sich um die 300 Prophezeiungen des Alten Testaments. Weil Gott seine Verheißungen in der Vergangenheit so genau und treu erfüllt hat, können wir auch denen für die Zukunft völlig vertrauen. Wenn sich also die Verheißung über das erste Kommen Jesu in der Vergangenheit so exakt erfüllt hat, dann wird sich die Verheißung über sein zweites Kommen genauso exakt erfüllen. Das Wort Gottes ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint und die Zukunft im Licht der Prophetie beleuchtet. Und die Bibel sagt, dass wir an dieser Verheißung festhalten sollen.
Auf dein Wort hin will ich leben, auf dein Wort hin alles geben, auf dein Wort hin vorwärts schauen, auf dein Wort hin dir vertrauen, auf dein Wort hin.
Mit Christus wird auch unsere Erbschaft als Heilige kommen. Denn er ist zum Erben aller Dinge gemacht worden. In Hebräer 1, die Verse 1 und 2 lesen wir: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Durch die Auferstehung gehört alles, was Gott dem Vater gehört, auch Gott dem Sohn. Und alles, was dem Sohn Gottes gehört, wird eines Tages auch Gottes Kindern gehören. Während des Vietnamkrieges ereignete sich in Amerika folgende Geschichte. In einer Stadt lebte ein Vater, ein sehr reicher Mann, mit seinem einzigen Sohn. Die Mutter war bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und so war das Einzige, was dem Vater in seinem Leben blieb, sein Sohn. Diesen liebte er innig und beide hatten eine wunderbare Beziehung zueinander. Vater und Sohn verband außerdem noch eine Gemeinsamkeit. Sie sammelten Kunstwerke. Sie hatten sehr viele Meisterwerke aus aller Welt zusammengetragen und waren bekannt als Besitzer der möglicherweise größten Privatsammlung. Wegen der Kriegsereignisse wurde der Sohn zum Militärdienst eingezogen. Schließlich zahlte er im Dienst an seinem Land den ultimativen Preis. Die Nachricht, dass sein Sohn gefallen war, brach dem Vater das Herz. Einige Monate später klopfte es an der Tür. Der Vater ließ den Überraschungsgast eintreten. Es war ein Kriegskamerad seines Sohnes. Er war ein Künstler, wenn auch ein amateurhafter. Und während der Zeit des gemeinsamen Dienstes hatte er ein Bild vom Sohn gemalt. Dieses Bild nun brachte er dem Vater mit als Erinnerung an seinen Sohn. Von dem Augenblick an war dem Vater dieses Bild wichtiger als alle seine kostbaren Kunstwerke. Er gab ihm einen Ehrenplatz direkt über dem Kamin. Der Tod des Sohnes aber forderte seinen Tribut hinsichtlich der Gesundheit des Vaters. Nicht lange danach verstarb auch er. Der Nachlass sollte durch eine große Auktion aufgeteilt werden. Kunsthändler aus aller Welt reisten herbei, um Teile dieser unschätzbaren Sammlung zu ersteigern. Das erste Bild, das der Auktionator zum Verkauf anbot, war jenes amateurhaft gemalte Bild des Sohnes. Die meisten Kunsthändler schauten es enttäuscht an und dachten, das ist ja wertlos. Doch die Bestimmungen der Auktion legten fest, dass sie für dieses Bild zuerst zu bieten hatten. Aber niemand wollte es. Da ertönte eine Stimme aus dem hintersten Teil des Saales und bot eine sehr kleine Summe. Es war der arme Gärtner, der auf dem Anwesen gearbeitet und den Sohn persönlich gekannt hatte. Er bot die Summe von umgerechnet 20 Franken. Der Auktionator rief: Verkauft! Jetzt machten sich alle Kunsthändler bereit und jemand rief, man solle doch endlich mit der Versteigerung fortfahren. Aber der Auktionator erklärte, die Auktion ist beendet. Die Kunsthändler fragten, warum? Darum, erklärte der Auktionator, weil es im Testament des Vaters heißt, wer auch immer das Bild des Sohnes bekommt, bekommt alles. Hier haben wir ein sehr wichtiges göttliches Prinzip. Wer den Sohn hat, hat alles. Diejenigen, die am Kreuz Jesu standen, so heißt es in der Schrift, lehnten ihn ab. Er wurde gekreuzigt. Er wurde als ein Ärgernis, als wertlos angesehen. Nur diejenigen, die ihn kannten, glaubten an ihn. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wer den Sohn hat, hat alles. Das war damals so und das ist auch heute so. Die Zeit für unseren Planeten Erde läuft ab. Wie sieht es mit Ihnen aus? Wie werden Sie sich entscheiden in Bezug auf Jesus Christus? Das ist enorm wichtig. Denn dies ist das Kriterium, nach dem wir alle beurteilt werden. Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Dies lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 31. Ob Sie es glauben oder nicht, eines Tages werden Sie anhand dieser Tatsache der Geschichte gerichtet werden. Und es ist der Sohn Jesus Christus selbst, der an jenem Tag Ihr Richter sein wird. Der Jünger Thomas lehnte es nach Jesu Auferstehung ab, zu glauben, dass er lebendig war, bis Jesus selbst in seiner Gegenwart erschien und ihm sagte, hier berühre meine Hände und meine Seite. Du brauchst Tatsachen, hier sieh, berühre, fühle. Thomas fiel zu Jesu Füßen nieder und rief, mein Herr und mein Gott. Nachzulesen in Johannes 20, Vers 28. Der Herr jedoch sagte hier die wichtigen Worte, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Selig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Vers 29. Mit anderen Worten, ihr habt Gottes Wort, ihr habt das Zeugnis der Geschichte, ihr habt nicht gesehen, aber ihr habt trotzdem zu glauben, weil ihr, wenn ihr glaubt, ewiges Leben haben werdet. Das Evangelium ist sehr einfach. Der Mensch ist auf der einen Seite und Gott auf der anderen. In der Mitte ist die Sünde als die große Kluft. Jesus Christus aber ist die Brücke über diesen Abgrund. Wenn wir also durch Jesus Christus zu Gott kommen, haben wir Leben mit ihm. Deshalb sagt die Heilige Schrift in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Jesus Christus hält Leben und Tod in seinen Händen. In Offenbarung 1, Vers 18 lesen wir, Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Am Kreuz bezahlte Jesus für unsere Sünden, und er ist aus dem Grab auferstanden, um ewig mit uns zu leben. Wollen Sie nicht zu ihm kommen? Wenn Sie an ihn glauben, werden Sie für alle Ewigkeit bei ihm sein.
Straßen kein Verkehr, wo man baute.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den zweiten Teil des 8. Kapitels von Randall Price mit dem Thema Die Auferstehung, Grundlage unseres Glaubens. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.